Grüß dich, wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen drüber. Wenn wir zwei mal in einem Online-Gespräch oder Telefonat miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Ich habe mir für diese und für die nächsten paar Folgen vorgenommen, dass wir uns mal ganz viel Zeit nehmen für die mutistische Blockade. Die war in den unterschiedlichsten Folgen schon Thema und als Überblick auch ganz kurz schon mal in Folge 5. Aber ich glaube, weil die mutistische Blockade das Prägendste am selektiven Mutismus ist, also das, was sich für den Betroffenen, aber auch für die Menschen, die um den Betroffenen rum sind, am meisten auswirkt, sollten wir nochmal wirklich Zeit drauf verwenden. Ich selber vergesse von Zeit zu Zeit, wie merkwürdig diese mutistische Blockade ist. Denn für mich war sie Teil meines Lebens, Teil meines Alltags, Teil meiner Erfahrung, wie ich nun mal bin. Für weit mehr als die Hälfte meines bisherigen Lebens. Und deswegen ist für mich vieles von dem, was ich mit dir jetzt und die nächsten Folgen besprechen will, wenn ich darüber nachdenke, schon ein bisschen merkwürdig, aber auf eine merkwürdige Art vertraut und normal und okay. Und ich bitte dich darum, das im Hinterkopf zu behalten. Es ist für mich kein fremder Zustand. Und es ist auch für andere mutistische Menschen kein fremder Zustand. Es ist eine weitere Variante von, wie man halt so ist und wie man sich selber erlebt. Und wie man Erfahrungen in der Welt macht. Mal auf die eine Weise, also ohne mutistische Blockade, in einem Zustand, den wir als Normalzustand betrachten könnten. Und dann gibt es den anderen, den für Mutisten auch nicht ungewöhnlichen Zustand, in dem alles irgendwie anders ist. Und mein Plan für unsere nächsten Gespräche miteinander ist, dieses andere Normal, diese Erfahrung, für die ich irgendwann mal, weil es dafür bis dahin kein Wort gab, den Begriff mutistische Blockade entwickelt habe, zu betrachten. Vermutlich denkst du, wenn ich mutistische Blockade sage, an das, was dann vordergründig das Thema ist, nämlich dass Sprechen nicht geht. Diese Abgrenzung über Sprechen geht oder Sprechen geht nicht macht aus einem diagnostischen Blickwinkel, also aus dem Blickwinkel, der rausfinden will, was los ist, total Sinn. Denn es ist sehr offenkundig, ob jemand spricht, ob jemand frei und spontan sprechen kann oder ob jemand nicht spricht, beziehungsweise nur eintrainierte, vorgefertigte Floskeln, Satzteile, Einwortsätze abrufen kann. Und deswegen bin ich mit den Diagnosekriterien, die dieses Sprechen oder Nichtsprechen so sehr in den Vordergrund stellen, sehr zufrieden. Das ist was, das kann man beobachten, das kann man ohne große Test- und medizinische Befunderhebung relativ unvorbereitet, relativ niederschwellig beobachten und diagnostizieren. Für die Diagnostik ist es also eine große Hilfe, auf Sprechen und Nichtsprechen zu achten. Und wenn dich die Diagnosekriterien im Ganzen interessieren, dazu gab es schon mal eine Folge, nämlich Folge 4. Es gibt momentan kleine Verschiebungen, wie diese Diagnosekriterien gefasst sind. Die sind aber für uns in der Draufsicht von Weitem nicht wichtig, weil was sich nicht ändert ist, selektiver Mutismus hat als Leitsymptom, ob Sprechen geht in allen Situationen oder ob es Situationen gibt, in denen Sprechen eben nicht geht. Für das Verstehen von Menschen, die in diesem Mutismuszustand sind, hört Sprechen oder Nicht-Sprechen sehr schnell auf, ein Kriterium zu sein. Da geht es um viele, viele andere Erfahrungen. Und um ehrlich zu sein, für die selektiv-mutistischen Menschen selber ist Sprechen oder Nicht-Sprechen fast immer das geringste Problem. Man weiß von sich, das geht dann nimmer. Aber das ist so. Das ist keine große Meldung, das ist keine große Sache. Das ist die Konsequenz aus dem, was ich mutistische Blockade nenne. Und es ist auf eine eigenwillige Art sogar logisch. Was nämlich der eigentliche Faktor in dieser mutistischen Blockade ist, ist, dass man in einen Zustand kommt, in dem Kontakt unmöglich wird. Und mit Kontakt meine ich ein spontanes Gefühl von, wir sind beieinander, wir sind füreinander spürbar, wir sind wir. Also, ich als ich und du als du. Wir sind in einer Verbindung zueinander. Klingt jetzt vielleicht gerade ein bisschen komisch, aber ich fühle jetzt gerade eine Verbindung zu dir. Ich spreche zu dir. Und ich hoffe, dass du in einem Zustand bist, in dem dieses Gefühl von wir beide haben Kommunikation miteinander, wir beide haben Kontakt zueinander, auch für dich greifbar ist. Das würde bedeuten, dass du jetzt gerade nicht in einer mutistischen Blockade bist. Und für Menschen, die in einer mutistischen Blockade sind, ist das nicht mehr verfügbar. Jugendliche und Erwachsene beschreiben das auch so. Da ist das Gefühl, ganz allein und für sich zu sein, obwohl man mit einer Person oder mit vielen Menschen in einer räumlichen Nähe ist. Und weil man da so abgeschnitten ist von den Menschen, verändern sich Erfahrungen. Zum Beispiel ist das Angebot von jemand anderem, der noch Kontaktfähigkeiten hat, doch Kontakt zu machen, nicht mehr fassbar, nicht mehr annehmbar, nicht mehr real. Und weil sich da die Erfahrung so verschiebt, hat man das Gefühl, da kommt jemand auf einen zu und zwischen dieser Person, die auf einen zukommen will, und einem selber ist Ablehnung. Ich weiß, das klingt total schräg, aber es hat eine innere Logik, weil wenn ich den anderen nicht spüren kann und der aber irgendwie was von mir will, dann ist es schräg. Und wenn man dann für sich selber auch noch die Erfahrung der Hilflosigkeit in dem Moment hat, darüber werden wir noch reden, dann kommt man unter einen Druck, der vor allem bedrohlich ist, obwohl die Menschen, die einen zum Antworten auffordern, in eine Gruppe einbinden, in irgendeiner Form in Gesellschaft bringen wollen, total positiv und total gut gemeint ist. Aber es ist nicht mehr spürbar. Für denjenigen, der jetzt gerade blockiert ist, ist alles gut gemeinte nicht mehr als gut gemeint spürbar, sondern als weitere Überforderung obendrauf auf die Überforderung, die ja die Blockade erst ausgelöst hat. Ich weiß von mir selber, dass ich ganz verinnerlicht das Gefühl hatte, dass alle gegen mich sind. Und ich weiß heute nach etlichen Jahren, in denen Mutismus für mich nicht mehr aufgetreten ist, dass das die Erfahrung der mutistischen Blockade war, nicht die Erfahrung der Realität um mich herum. Es hat immer Menschen gegeben, die mit mir in Kontakt gehen wollten. Ich konnte nur mit diesem Kontaktangebot überhaupt nichts anfangen, weil es für mich nicht spürbar war. Und das ist aus meiner Sicht wichtig für diesen Zustand der Blockade. Man spürt andere Personen entweder gar nicht oder auf eine merkwürdige, surreale Weise verzerrt. In meiner Geschichte hatte ich irgendwann dann das Bild vor Augen, dass ich in einem Aquarium sitze. Und ich mag dieses Bild ganz gern, weil wenn du dir vorstellst, du würdest in einem Aquarium sitzen, unter Wasser mit einer Glasscheibe, mit einer Wahrnehmungswelt, die ganz anders ist und ganz getrennt von der Außenwelt, in der Menschen anders hören, anders fühlen, eine andere Selbstwahrnehmung haben und eben auch die anderen Menschen dieses Gefühl der Trennung haben. Da ist die Glasscheibe dazwischen, da ist Wasser dazwischen, da ist auf eine Art eine Welt dazwischen. Und ich sag's nochmal, obwohl ich es eingangs schon gesagt habe, dieses andere Gefühl, diese Erfahrung, wenn man im Aquarium gelandet ist, ist für jemanden, der diese Aquariumerfahrung tagtäglich macht, normal. Eine Variante von, wie man halt so ist. Was diese Trennungserfahrung ausmacht, ist, dass man für die Situation keine Intuition hat. Also kein Hinspüren, keine Spontaneität. Es ist in weiten Teilen nur noch das verfügbar, was logischen Sinn ergibt. Bei den allermeisten Mutisten, von denen ich weiß, wie sie es empfinden, ist Logik das, was noch am stärksten verfügbar ist. Wenn zum Beispiel aber eine Entscheidung gefragt ist, die nicht rein logisch zu beantworten ist. Und die allermeisten Entscheidungen haben irgendeinen Aspekt von Bauchgefühl, Intuition, Geistesblitz. Dann werden Entscheidungen, auch wenn sie vermeintlich ganz, ganz banal sind, untreffbar. Entscheidungen darüber, welche Sorte Eis man haben will, sind nicht zu treffen, wenn man rein auf Logik angewiesen ist. Weil Logik dir über, wie Eis schmeckt, nichts sagt. Weil Logik dir über Lieblingsgeschmack nichts sagt. Weil Logik dir über, will ich jetzt eigentlich überhaupt ein Eis oder will ich lieber irgendwas anderes, nichts sagt. Und nicht nur die intuitiven Reaktionen werden schwierig bis unmöglich. Man hat dann auch keinen guten Kontakt mehr zu sich selber, keinen Kontakt zu Emotionen. Es ist eher so eine, es ist eher eine Art von Gefühl oder Emotionslosigkeit. Bei mir war es ein ganz starkes Distanzgefühl zu mir selber. Also wenn ich mich da erlebt habe, dann habe ich mich manchmal als eine körperlose Beobachterin erlebt, die auch weit weg war von dem, was beobachtet wird. Also bei mir war da so eine Entfernungserfahrung dabei, die teilweise so weit gegangen ist, dass ich mich zumindest in der Erinnerung in der Szene sehe. Also das, was ich jetzt erzählen kann von der Erinnerung, war weiter weg als der Körper im Raum, den ich wahrnehmen kann. Und auch da wieder, ich weiß, wie verrückt das klingt, ich weiß, wie schwer nachvollziehbar das ist und ich will auch gar nicht, dass du es jetzt im Detail nachvollziehst. Ich will vor allen Dingen mit dieser Folge klar machen, es ist ein sehr anderer Zustand, in dem Kontakt verloren geht. Und zwar zum einen der Kontakt zur Situation und zu den Menschen außerhalb von einem selber. Zum anderen aber auch der innere Kontakt zu sich selbst. Und einige von den Mutismus-Betroffenen nennen diesen Zustand deswegen auch Wegsein. Was eine sehr treffende Beschreibung in sehr kurzen Worten ist. Man ist da. Weg. Weg von sich, weg von den anderen. Und falls du dir jetzt überlegt hast, ob das sehr unangenehm ist, weil es für dich so fremd ist. Für mich war es nicht unangenehm. Es war das andere normal. Es war das, wie ich bin, wenn ich nicht mehr im Kontakt bin. Und auch da weiß ich von anderen Betroffenen, mit denen ich im Austausch war, das ist kein unangenehmer, kein beängstigender, kein bedrohlicher Zustand. Wir werden uns in der nächsten Folge weiter über das Thema unterhalten. Dann möchte ich die veränderte Wahrnehmung nochmal mit Beispielen aufgreifen. Also die veränderte innere Wahrnehmung, wie man sich selbst erlebt und die durchaus auch andere äußere Wahrnehmung, also wie die Welt um einen rum ist. Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.